Ja, Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Bist du geboren worden? Ja. Kennst du Krankheit? Ja. Kennst du Alter? Nein. Kennst du Tod? Nein. Sag ich, jetzt Kinder, ihr seid ein bisschen morbide im Geist. Bei Krankheit nimmt man ein bisschen Medizin, das ist in den 3 Tagen durchgestanden, das ist doch kein Leid. Sogar Schöne kann man mal anständig lesen und muss nicht immer zur Schule gehen oder irgend so ein Blödsinn machen. Und Geburt, Mensch, das ist ein Fest, so ist man in die Welt gekommen. Ich konnte nicht verstehen, warum jemand in der Mathewelt leidet. Ich habe an diesem Punkt hätte ich fast gesagt, mit denen beschäftige ich mich nicht. Das sind ja Gruftis oder irgend so Leute, die irgend so einen komischen Hauch von Melancholie in ihrem Geist haben. Also ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich habe es versucht, aber ich habe wirklich gesagt. Und jetzt, wenn mir jemand sagt, Geburt, oh, Alter, oh, Krankheit, oh, Tod, oh, noch, ich kriege schon Zustände vor Angst. Ich kann das verstehen inzwischen. Also ich kann es richtig verstehen. Damals konnte ich es nicht verstehen. Also auch wenn ich wollte, ich habe nicht den Punkt gesehen. Deswegen ist es schön, wenn man älter wird und auch schön, wenn man seine Grenzen sieht, auf der physischen Ebene. Das ist gar nicht so schlecht. Schmerz ist unser Lehrer. Wenn alle es schon aufgegeben haben, uns jemals etwas beibringen zu können, dann ist der Schmerz immer noch da und bleibt mit uns und lehrt uns, bis wir es verstanden haben. Gut. Aber jetzt wollen wir eine Vorlesung haben. Ihr habt einen Text aufgeschrieben, wie ich euch kenne. 2722. 2727. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chatram chayaya viduno pabritam mahatma.
Chatram chayaya viduno pabritam mahatma.
Brahmadruk uji tapatam narakati lipsu.
Brahmadruk uji tapatam
narakati lipsu. Entschuldigt bitte. Udantyasava vanikantakam ugravyas. Chatram chayaya viduno pabritam mahatma.
Chatram chayaya viduno pabritam
Brahma druk ujita patam narakati lipsu.
Brahma druk
ujita patam narakati lipsu. Udantyasava vanikantakam ugravyas.
Udantyasava vanikantakam
Tri sapta kritva urudara parasvadena. Ja, bitte. Matajis, bitte. Der königliche Stand. Chayaya, um zu verringern. Vidina, durch Bestimmung. Upabritam, im Verhältnis angewachsen. Mahatma, der Herr in der Form des großen Weisen Parushurama. Brahma Druk, die endgültige Wahrheit im Brahman. Ujjihita Patam, diejenigen, die den Pfad der absoluten Wahrheit verlassen haben. Narakati Lipso, den Wunsch hegend, in der Hölle Qualen zu erleiden. Udanti fordert. Also all diejenigen. Avanikantakam, Dornen der Welt. Ugravija, fürchterlich mächtig. Trishapta,
dreimal siebenmal.
Kritva,
führte durch.
Urudara, sehr scharf. Parashvadena,
mit der großen Streitaxt.
Übersetzung. Als die herrschenden Staatsführer, die man als Kshatriyas kennt, sich vom Pfad der absoluten Wahrheit abwandten, da sie den Wunsch hegten, in der Hölle zu leiden, entwurzelte der Herr in seiner Inkarnation als der weise Parushuram diese unerwünschten Könige, die als die Dorn der Erde erschienen. So entwurzelte er die Kshatriyas dreimal siebenmal mit seiner sorgfältig geschärften Streitaxt. Erläuterung. Die Kshatriyas oder die herrschenden Verwalter eines beliebigen Teils des Universums, entweder auf unserem Planeten oder auf anderen Planeten, gelten als Vertreter der allmächtigen Persönlichkeit Gottes und haben die Aufgabe, die Untertanen auf den Pfad der Gotteserkenntnis zu führen. Jedem Staat und seinen Führern, welcher Art die Verwaltung auch sein mag, Monarchie oder Demokratie, Oligarchie, Diktatur oder Autokratie, obliegt die hohe Verantwortung, die Bürger der Gotteserkenntnis entgegenzuführen. Dies ist für alle Menschen von fundamentaler Bedeutung und es ist die Pflicht des Vaters, des spirituellen Meisters und letztlich des Staates, die Verantwortung zu übernehmen, die Bürger diesem Ziel entgegenzuführen. Die gesamte Schöpfung des materiellen Daseins ist für diesen Zweck gemacht, nämlich um den gefallenen Seelen, die sich gegen den Willen des höchsten Vaters aufgelehnt haben und so durch die materielle Natur bedingt wurden, eine Gelegenheit zu bieten. Die Kraft der materiellen Natur führt das Lebewesen allmählich zu einer höllischen Bedingung fortgesetzter Qualen und Leiden. Diejenigen, die sich gegen die vorgeschriebenen Regeln und Bestimmungen des bedingten Lebens wenden, nennt man Brahmojita Patas oder Menschen, die sich gegen den Pfad der absoluten Wahrheit wenden und sie sind der Bestrafung ausgesetzt. Sri Parushuram, eine Inkarnation der Persönlichkeit Gottes, erschien zu einem Zeitpunkt, da solche Menschen die Welt regierten und er tötete alle schurkischen Könige 21 Mal. Viele Kshatriya-Könige flohen zu dieser Zeit aus Indien in andere Teile der Welt und der Autorität des Mahabharata zufolge kamen die Königin Ägyptens ursprünglich aus Indien als Folge der Bestrafung Parushurams. Interessant, der Pharao ist also ein davongelaufener Kshatriya aus der indischen Zeit. Das, was hier steht. Die Könige oder Staatsführer werden in ähnlicher Weise immer dann bestraft, wenn sie gottlos werden und eine gottlose Zivilisation planen. So lautet die Anweisung des Allmächtigen. Darf ich jetzt eine... Ich habe jetzt meine zwei Taschentücher voll gefüllt. Könnt ihr doch. Die armen Devotees. Ich tue eure ganze... Du hast ein Kindertaschentuch. Kids. Oh, danke, das ist ja soft und sicher. Ich weiß nicht, wie sicher das ist. Gut. Noch einmal den Text, bitte. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pajarine Vivishesha Shanyavati Paskatyati Satadine Jaya Sri Krishna Jaitanya Abunita Nanda Siyadvaita Gadara Sivasari Go Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Vers 22. Chatram chayaya viduno pabritam mahatma brahma drugujita patam nadakati lipsu udantyasavavanikantakam ukraviyastri saptakritva urudara parashvadena. Übersetzung. Als die herrschenden Staatsführer, die man Kshatriyas nennt, sich vom Pfad der absoluten Wahrheit abwandten, da sie den Wunsch hegten, in der Hölle zu leiden, entwurzelte der Herr in seiner Inkarnation als der Weise Parushuram diese unerwünschten Könige, die als die Dornen der Erde erschienen. So entwurzelte er die Kshatriya 3x7 mit seiner sorgfältig geschärften Streitaxt. Genau wie gestern haben wir heute einen Text über eine Inkarnation Krishnas, einen sogenannten Lila-Avatar, einen Avatar, der eine ganz bestimmte Lila entfaltet in dieser Welt. Und dies ist Parushuram. Parushuram wird ausführlich behandelt im 9. Kanto. Und zwar wird genau beschrieben, wie er dieses Werk vollbrachte, die unerwünschten Regenten und Staatsführer eigentlich zu beseitigen. Das ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Und am Ende des Kapitels über Parushuram zitiert Shukadev Goswami einen sehr interessanten Text. Und zwar spricht er dort über die Haupteigenschaft eines Brahmanas, eines Brahman-Eingeweihten. Wir haben einige Brahmanas heute unter uns, glaube ich. Darf ich mal kurz fragen, wer von euch Brahman eingeweiht ist? 1, 2, 3, 4 und 5, Dwarkadisha auch. Die Haupteigenschaft ist Duldsamkeit, Toleranz. Genau wie eine Frau sehr schön wird, durch ihre Augen, eine Nachtigall oder ein Singvogel sehr schön durch das Lied, was der Vogel singt, so wird ein brahmanisch eingestellter Mensch sehr schön durch seine Toleranz, durch die Fähigkeit, etwas zu erdulden, nicht gleich aufzubrausen, sondern etwas zu erdulden, to tolerate. Diese ist sehr wichtig, dass die Brahmanen nicht Menschen so ein bisschen, sagen wir mal, auf einer gewissen Ebene sind, wo sie über den Dingen eigentlich stehen. So, es ist interessant, dass das in diesem Kapitel über Parushuram rauskommt, denn scheinbar ist Parushuram ein Kshatriya, der also nicht diese, der nicht erduldet. Sehen wir, das ist das Schöne an der vedischen Zivilisation, die ist so vielschichtig. Für den Brahmana ist Toleranz sehr wichtig, für den Kshatriya ist das nicht richtig. Wenn der einen Fehler sieht, dann muss er das sofort korrigieren, zum Nutzen der Allgemeinheit. Auch wenn er eine sorgfältig geschärfte Streitaxt in die Hand nimmt und dann die Kshatriya, wie war das, 3x7 mal, nicht? Erinnere ich das richtig? 3x7 mal ausrottet. 3x7 mal heißt 21 mal, sind 21 Generationen. Der hat also richtig einen Kampf gegen die Kshatriyas geführt, diese halunkischen Kshatriyas, die nicht mehr den Unterweisung der Veden folgten und nicht mehr Krishna repräsentierten. Der ist denen richtig nachgesetzt, alleine. In der heutigen Zeit gibt es, glaube ich, Filme, so wo ein ganz besonders talentierter Mensch eingesetzt wird bei ganz besonders schwierigen Problemen, nicht? Und dann kämpft er alleine gegen ganzes Königreich. Ich glaube, Indiana Jones oder so. Also ich kenne diese Sachen nur von den Filmpostern, wenn man durch die Stadt fährt. Nicht, dass ich also einer gegen viele und er siegt dann auch immer. Aber ursprünglich sehen wir das im spirituellen Kontext, dass eine Inkarnation Gottes also kommt, wenn nichts mehr zu machen ist und dann sich durchsetzt, wie zum Beispiel auch der Kalki-Avatar. Gut, das ist etwas zu diesem Text. Ich habe heute mir eigentlich vorgenommen, über einen anderen Text zu sprechen mit euch. Ein Text, in dem ich einmal versuche, etwas Grundsätzliches über die Bhagavata-Morgenvorlesung zu sagen. Ich bin nur ganz kurz der Gast in eurem Tempel und möchte natürlich versuchen, in der ganz kurzen Zeit euch spirituell zu erreichen und euch etwas hier zu lassen, über das ihr weiter noch nachdenken könnt. Und ich möchte über diese morgendlichen Vorlesungen sprechen, die Prabhupada in unserem Tempel eingesetzt hat, diesen Vorlesungen über das Bhagavata. Im dritten Kanto, 9. Kapitel, Text 11, gibt es einen sehr schönen Text, der eigentlich die Grundlage gibt für diese morgendlichen Vorlesungen. O Herr, deine Geweihten können dich mittels echten Hörens durch die Ohren sehen. Ups, wir können Krishna durch die Ohren sehen, wenn wir es lernen zu hören. Und so werden ihre Herzen geläutert und du lässt dich dort nieder. Du bist deinen Geweihten so barmherzig, dass du dich in der bestimmten ewigen Gestalt der Transzendenz manifestiert, in der sie immer an dich denken. Im Sanskrit wird das Wort Shrutekshitapanta benutzt. Shrutekshitapanta heißt der Pfad des Hörens. Strikt genommen tut sich das Krishna-Bewusstsein auf den Pfad des Hörens berufen. Wir machen unsere Erkenntnisse über Krishna nicht so sehr von den Augen abhängig, sondern durch den Pfad des Hörens. Wir hören aus echter Quelle, das heißt von Shukadev Goswami, über Krishna. Und wenn wir das hören, passiert etwas. Krishna in Form des der Klangrepräsentation des Bhagavatam lässt sich nieder im Herzen. Einige von euch schauen fürchterlich abgelenkt. Also ich muss vielleicht etwas sagen auf eurer Ebene. Also braucht ihr einen Witz, um aufzuwachen? Oder bitte konzentriert euch, das ist jetzt wichtig. Nicht so den Montagsspace, der durch die Suites herbeigebracht wird. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen uns fixieren. Also ich rede jetzt mal ein bisschen deutlicher für euch. Meine lieben Devotees, ihr müsst verstehen, wie ihr Krishna bewusst werdet. Und wenn ihr das nicht versteht, werdet ihr einfach nur Mitläufer sein. So, jetzt haben wir einen anderen Ton. Jetzt ist jeder... Oh mein Gott. Ja, gestern habe ich mit einer Sprachwissenschaftlerin gesprochen und die hat mich schon sehr zu denken gegeben. Das ist schon, wie du Sachen sagst, das kommt entweder an oder kommt nicht an. So, hier werde ich jetzt mal in ISKCON Leipzig Deutsch sprechen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr spirituelles Leben praktizieren könnt, wenn ihr das nicht durchschaut, werdet ihr zu den 80% der Hare Krishna Bewegung gehören, die den Tempel verlassen nach 3 Jahren oder 5 Jahren. Das ist ein ernstes Thema. So, hier im Bhagavatam wird ein ganz, ganz überlebenswichtiger Punkt gemacht. Das heißt, dass wenn wir richtig hören, echt hören, nicht falsch hören, es gibt anscheinend ein falsches Hören, so Montagmorgen-Blues hören, ach, ich bin so müde und hoffentlich ist das vorbei gleich und ich gebe Prasadam und dann nehme ich meine Morgenrast. Wenn wir echt und konzentriert hören, kann etwas geschehen, ein spirituelles Offenbarungserlebnis findet statt. Im Text 5 aus dem 8. Kapitel des 2. Kantos spricht Shukadev Goswami darüber. Er sagt, wenn die Klanginkarnation Shri Krishnas, der höchsten Seele, was ist denn die Klanginkarnation Shri Krishnas? Meine lieben Devotees, das ist das Srimad Bhagavatam selber. Wenn das in unsere Ohren kommt, lässt es sich auf der Lotusblüte seiner liebevollen Beziehung nieder. Was ist denn das schon wieder? Das ist viel zu blumig für einen Leipziger. Was das heißt ist, wir alle haben ein... das ist sehr schwierig auszudrücken. Wir haben eine bestimmte Beziehung zu Krishna. Diese Beziehung ist eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Nicht? Das geht von der Seele zur höchsten Seele. Nun, das Herz ist aus der mystischen Sicht gesehen eine Lotusblume. Nicht? Eine silberfarbene Lotusblume. So, wenn man Krishna hört, über Krishna hört, dann passiert etwas im Herzen. Krishna erscheint im Herzen. Das ist, was damit gemeint wird. Und wenn Krishna durch das Hören im Herzen erscheint, dann werden unsere Probleme im spirituellen Leben, wie Lust, Zorn, Begierden und so weiter, weggebracht durch Krishna. Erinnert euch das an einen Shloka im Bhagavatam? Im 1. Kanto, Srinvatam Svakata Krishna Punya Shavana Kirtanam. Wenn man über Krishna hört, wird die Überseele im Herzen uns alle unerwünschten Dinge vom Herzen wegnehmen. Krishna wird also sichtbar durch das Hören im Herzen. Und diese zahlreichen Probleme, an denen wir noch leiden, Lust, Gier, Neid, Neid vor allen Dingen auf andere, und Angst und all das. Das geht weg durch das regelmäßige Hören. Weil unser Geist natürlich ausgerichtet wird auf das höchste Lebensziel durch dieses Hören. Im Augenblick ist unser Geist nicht ausgerichtet auf das höchste Lebensziel, sondern auf sinnliche Ziele. Essen, schlafen, verteidigen und Sex ist auch, das sind so die Ausrichtungen des bedingten Geistes. Und durch das regelmäßige Hören über Krishna könnt ihr euch so vorstellen, dass diese Ausrichtung des Geistes umgebogen wird und auf Krishna gerichtet wird. Ihr werdet durch das regelmäßige Hören tatsächlich im Herzen den Wunsch haben, Krishna zu erreichen. Haribol! So ist das. Aber es wird hier gesagt, wir müssen echt das Hören machen. Das heißt, es gibt auch falsches Hören. Was ist denn echtes Hören? Hat irgendjemand von euch eine Idee? Was könnte echtes Hören im Gegensatz zum falschen Hören sein? Das ist eine Frage.
Vielleicht das, was man hört, auch zu verstehen.
Dass wir mit Verständnis hören? Aha.
Das kommt auch ganz stark auf die Haltung beim Hören an. Dass man halt eine empfängliche Haltung hat. Eine Haltung, in der man das, was gesagt wird, auch annehmen kann.
Ja.
Man kann natürlich auch einfach so, ist ja schön, dass der da vorne was erzählt, aber eigentlich interessiert es mich nicht, weil ich mein Urteil eh schon habe.
Ja. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. Sehr schön. Du heißt Bagdalu oder?
Neo.
Neo sogar. Neo, ja.
Aber wie man mal gemeint, dass er hat gesagt, so listen with rapt attention.
Listen with rapt attention. Also, wie würdest du. Ja, gespannte Aufmerksamkeit. Pradyumna Prabhu sagt, mit gespannter Aufmerksamkeit hören. Das ist auch echtes Hören. Interessant, sehr schön, wie ihr das sagt. Im Bhagavata selber werden drei Punkte gesagt, einige davon sind hier auch erwähnt worden. Und auch dieses Rapt Attention, was Padyumna anführt, wird auch als eine Eigenschaft gesagt. Gespannte Aufmerksamkeit, die soll da hinkommen. Ich lese euch mal einen Text vor, den findet ihr im zweiten Kanto, Kapitel 8, Text 4, der euch ein bisschen bewusst macht, was echtes Hören heißt. Shrinvata Shadaya Nityam Grinatascha Svacheshtitam Kalena Natidirgena Bhagavan Vishate Hridi. In der Übersetzung, diejenigen, die das Srimad Bhagavatam regelmäßig hören und dies immer sehr ernst nehmen, werden Shri Krishna, die Persönlichkeit Gottes, innerhalb kurzer Zeit in ihrem Herzen erkennen. Also, im Sanskrit geht es um drei Dinge. Man hört mit Shraddha, das hat Bhaktaneo highlighted. Er sagte, man soll in der richtigen Haltung hören. Shraddha heißt mit Vertrauen, nicht, oh ja, lass man das. Das ist die Sicht des Bhagavatams, aber ich habe schon meine Sicht. Nein, mit Vertrauen. Prabhupada sagt auch mit Ernsthaftigkeit. So übersetzt er das. Vertrauen und Ernsthaftigkeit. Ja. Dann, ganz wichtig, Nityam. Prabhupada übersetzt das mit regelmäßig, immer. Vielleicht kennt ihr das von eurem Leben, wenn man mal in den Büchern liest und dann wieder nicht, hat man es sehr schwer, wieder reinzukommen. Kennt ihr das, dass man durch Umstände bedingt, vielleicht weil man so viel zu tun hat, und so viele Gäste da sind und so weiter, kommt man manchmal nicht zum Lesen. Ich glaube, es geht uns allen so. Nicht? Oder auch, weil wir ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen, manchmal ist man einfach ein bisschen abgeflacht, könnte man vielleicht sagen. Und dann unterlässt man das Lesen. Nicht? Und dann wieder reinzukommen, ist manchmal sehr mühsam. Man liest es und das sagt einem überhaupt nichts erstmal. Kennt ihr das oder bin ich der Einzige, der das kennt? Du musst dranbleiben, sagt man in Leipziger Deutsch, oder hier regelmäßig hören. Nicht? Das ist ganz wichtig. Du baust etwas auf durchs regelmäßige Hören. was es dir erlaubt, dort weiterzumachen. Prabhupada benutzt ein sehr interessantes Wort manchmal. Er sagt, man soll diese Botschaft ins Ohr injizieren. So dieser Begriff injizieren wird in der Medizin verwendet. Man injiziert was in die, also ein Medikament in die intravenös zum Beispiel. Da ist etwas sehr Wichtiges. Wenn du musst das regelmäßig machen, so das Medikament, um einen bestimmten Pegel im Blut herzustellen. Der muss da sein und dann wirkt das Medikament erst. Ich kenne das immer, vor einem halben Jahr war ich noch auf Schmerzmedikamenten, um existieren zu können. Und ich wusste, ich muss also unbedingt zweimal am Tage dieses Schmerzmedikament einnehmen. Wenn ich das nicht tue, geht der Pegel runter im Blut und der Schmerz wird mich überfallen. Man muss so ein Pegel, sagt man das Pegel? So ein Level erhalten. Und so scheint es auch zu sein mit dem Hören. Sonst würde Prabhupada nicht das Wort injizieren gebrauchen. Du musst regelmäßig hören. Sonst geht dein Level runter. Du kommst wieder in das materielle Denken hinein. Und dann dauert es wieder, braucht es wieder ganz viel Kraft und Anstrengung und Zeit, um das Level wieder zu erhöhen. Und hochzubringen. Wenn man also Krishna-Bewusstsein oder spirituelle Praxis unterbricht für längere Zeit, dann kommt man wieder auf den materiellen Level zurück. Ich glaube, wir kennen das alle, diese Sache. Das liegt daran, dass wir in diesem Augenblick noch Ajatarati Sadaka sind. Was ist denn das? Ajatarati Sadaka heißt spirituell Übenden, die noch keinen Geschmack haben, so richtig, die noch nicht, wir haben schon Geschmack, einen höheren Geschmack natürlich, aber noch nicht Ruchi haben. Ruchi ist ein Zustand im Krishna-Bewusstsein, der kommt nachdem man Stetigkeit entwickelt hat, also nicht mehr Ups und Downs hat, sondern immer stetig im Krishna-Bewusstsein. Dann hat man Ruchi, dann als nächstes, nicht? Diesen großen Wohlgeschmack, von dem man niemals runterkommt. Man bleibt immer auf diesem Level drauf. Aber solange das nicht der Fall ist, müssen wir durch Hören insbesondere über Krishna sehen, dass wir im Bewusstsein erhebt werden. Ohne diese Bemühung würden wir wieder zurückfallen ins materielle Bewusstsein, ins materielle Denken. Ich kenne das bei vielen Devotees, also bei vielen meiner Schüler, die älter sind im spirituellen Leben und die aufgehört haben zu lesen und zu chanten regelmäßig, wie es so viele in unserer Bewegung tun. Und die mich dann fragen, die dann zu mir kommen und sagen, wir können das Krishna-Bewusstsein nicht mehr verstehen. Und ich sage ihnen dann immer so, ihr habt euch das Recht verwirkt, das Krishna-Bewusstsein zu verstehen, weil ihr seid zurückgekommen auf das materielle Level, wo ihr wart, weil ihr mit eurer spirituellen Praxis aufgehört habt. Die regelmäßige spirituelle Praxis ist total wichtig, um dich auf diesem spirituellen Level zu halten. Ohne diese spirituelle Praxis wärst du wieder zu diesem 0815 bedingten Seelen heruntersinken, die du anfangs gewesen bist. Das liegt eben, wie gesagt, daran, dass wir sind halt bedingte Seelen. Wir haben einen materiell funktionierenden Geist und einen materiellen Körper. Das sind Geschenke der materiellen Energie. Das sind Gifts, sagt man, glaube ich, Gaben der materiellen Energie. Und die sind einfach, wie sie sind, materiell. So, wenn wir aufhören, regelmäßig spirituelle Praxis zu machen, sind wir nicht auf diesem Level mehr. So, Nityam ist also das nächste. Nityam heißt regelmäßig. In der spirituellen Praxis ist Regelmäßigkeit so wichtig. Prabhupada hat einmal gesagt, wenn du regelmäßig jeden Morgen zur Mangal Arti kommst, etwas, was ich heute leider nicht machen konnte, weil ich so erkältet und verkühlt bin. Und gestern war ich auch nicht dran, weil ich so spät ins Bett gekommen bin. Aber wenn man das regelmäßig macht, dann wird man, für 14 Jahre, sagt er, wird alles, was man sagt, die Wahrheit sein. Unglaublich, nicht? Diese regelmäßige Praxis, was die bringt dich einfach auf ein Level, auf einen höheren Level, als du jetzt bist. Also ich denke jetzt nicht, dass jemand, der mal einen Unterbrecher hat, das kommt ja vor, wenn man mal müde ist oder erschöpft nach einem Sonntagsprogramm. Also ich möchte euch wirklich mal ein aufrichtiges Kompliment machen für das Sonntagsprogramm. Das war ja gestern sehr nice besucht und ich habe gehört, dass es manchmal auch noch voller ist. Das ist ja, stelle ich mir jetzt mal vor, da ist man der ganze Zeit, der ganze Tempel ist ja aktiv, um die ganzen Gäste zu empfangen. Da muss gekocht werden, da müssen die Räume gesäubert werden, zahlreiche Vorkehrungen gemacht werden. Gestern hatte ich das Gefühl, als schließlich die Besucher langsam rausgingen aus dem Tempel, als wäre gerade eine Karawane hier durchgezogen. Durch eine Tür rein. Also so viel und so viel Energie, die die mitbringen und so viel. Habt ihr gemerkt beim Kirtan, wir hatten eine Schwankung. Der Boden in der tiefsten Stelle ist wirklich so gegangen. Ich glaube, Mohini, du musst das gespürt haben, als du da Kirtan gemacht hast. Hare Krishna. Nächstes Mal können wir ja Peter Pühler in die Mitte stellen und dann kann er mitspringen. Dann erreichen wir die höchsten Amplituden und Hare Krishna. Gut, also Nityam, regelmäßig, das ist sehr wichtig. Natürlich gibt es da manchmal Ausfälle oder so, wenn man so ein Fest macht wie gestern und man ist dann erschöpft, weil man sich so reingelegt hat in die Beine, das ist ja klar. Dann kommt als letztes etwas, was sehr schön ist. Zwar Cheshtitam ist die dritte Qualifikation. Ich wiederhole das nochmal, dass ihr es im Ganzen dann habt. Ernsthaft durch eigene Anstrengung. Und ich habe lange, lange nachgedacht, was kann es bedeuten, dass ich mit einer ernsthaften Bemühung höre. Und ich denke, dass wirklich, dass die Antwort darauf in einer Erläuterung von Prabhupada steht, wo er sagt, dass man die Botschaft des Bhagavatams, so wie Pradyumna sagte, mit gespannter Aufmerksamkeit hören will. Nun, um eine gespannte Aufmerksamkeit auf das Hören von spirituellen Themen richten zu können, musst du ein bisschen Vorarbeit gemacht haben, eine gewisse Bemühung gemacht haben. Diese Bemühung ist, dass du versuchst in deinem Leben einen reinen Geist zu haben. Denn wenn der Geist, sagen wir mal, rein ist, kann er sich mit reinen Themen befassen. Wenn der Geist unrein ist, dann hat er mit reinen Themen nichts zu tun. Da kann er sich nicht fixieren drauf. Wenn du normalen Materialisten hättest und ihnen sagen würdest, komm doch mal zu einer Bhagavatam-Vorlesung. Also, wenn er richtig so einer ist, der richtig in Tamagon ist, der kriegt das nicht hin. Der kann sich nicht fixieren. Über was redet er denn da? Weil das sind so fremde Themen, dass er einfach keinen Bezug dazu hinkriegt. Ich mache manchmal in meinen Seminaren, wenn ich die drei Erscheinungsweisen der Natur zeigen möchte, mache ich manchmal unterschiedliche Arten von Musik an. Sattwische Musik, so Flötenmusik. Nicht? Und dann mache ich dann als nächstes, sage ich meinen Leuten, bitte setzt euch in gerader Haltung hin und hört sehr genau zu und sagt mir, was es bei euch auslöst. Und dann stelle ich so eine Heavy-Schlagermusik an, wie nennt sich das? Crash-Metal oder so.
Crash-Metal.
Oder so Death-Metal oder wie nennt sich das? Was? Black-Metal gibt es auch schon alles, ne? Und gibt's nicht?
Gibt's noch nicht.
Noch nicht, klar. Und dann stelle ich das so an und auch entsprechend laut und manche gehen also dann so, da krampft sich so alles zusammen und die nicht, aber andere, oh, endlich, und dann endlich, jetzt, ja, lauter, ein bisschen lauter noch. Und sind dann total begeistert. Und da weißt du sofort, wer in welchen Erscheinungsweisen ist. Nicht? Also das ist eher so Tamagun, könnte man sagen. Nicht? Und die, endlich kann ich was verstehen, endlich fühle ich mich hier wohl, sagten so manche Leute, nicht? Die ganze Zeit geschlafen haben und überhaupt, was ist los? Ach, ist das langweilig. Dann stellst du die Musik an, und wo die anderen also rauslaufen wollen und sich das Leben nehmen wollen, nicht? Da gehen die anderen. Prabhupada hat über diese Sache einmal ein total interessantes Experiment gemacht. Er hatte in Hawaii, glaube ich, also genau wo es war, weiß ich nicht mehr, entweder Hawaii oder Australien, eins, da habe ich es in Erinnerung, einer dieser beiden Orte, hatte er eine brahmanische Einweihung gegeben. Brahmanen sollten in Erscheinungsweise der Tugend sein. Und danach ist er dann auf eine Tempelinspektion gegangen. Nun, wenn Prabhupada irgendwo erschien, kamen ganz viele Devotees aus allen Teilen der Welt, und das hat man besonders gesehen in den Badezimmern, nicht? Wo jeder mal schnell unter die Dusche und so. Das sah also aus wie Sodom und Gomorra, so, wie heißt das, Sodom und Gomorra oder so, nicht? Also richtig schlimm verwüstet Babylon. Das Babylon-Klo. Nicht? Und Prabhupada schaute also da in das Klo hinein und sagte, Brahmanen können so etwas nicht tolerieren. Was seid ihr denn für komische Brahmanen? Sagte er. Womit er andeutete, dass ein brahmanischer Mensch tugendhaft ist und der kann sich einfach nicht wohlfühlen in einer Atmosphäre, die so tamassisch ist wie ein Babylon-Klo. Ne? Das geht nicht. Der kann da nicht funktionieren. Der kann nicht mal seine Tätigkeiten da ausüben, weil das geht einfach nicht. Ne? Kennt ihr diese Atmosphäre? Man passt da nicht mehr rein. Das geht nicht mehr. So. Ich wollte euch das erklären in Bezug auf diesen Begriff. Du musst eine Bemühung machen, dein Leben zu reinigen, damit dein Geist rein wird und du dich überhaupt auf Krishna-Bewusstsein richtig einlassen kannst. Prabhupada sagte, diese rapt attention, gespannte Aufmerksamkeit, ist nur möglich für jemanden, der einen reinen Geist hat. Und einen reinen Geist wiederum kannst du nur haben, wenn du dich in reinen Tätigkeiten beschäftigst. Wenn du unmögliche Tätigkeiten hast, zum Beispiel wenn du dich immer streitest mit anderen, wird dein Geist immer agitiert sein von diesem blöden Streit. Kennt ihr das, wenn ihr chantet und ihr habt euch gestritten, plötzlich kommt das der Streit ist wieder in eurem Geist. Kennt ihr das? Oder ihr denkt, oh, gestern, da habe ich mit diesem Menschen einen so schlechten Kontakt gehabt. Das belastet einen noch immer, wenn man chantet. Du musst also, wenn du einen reinen Geist haben willst, du musst auf deine Handlung achten. Was tust du? Was sagst du vor allen Dingen? Wie verhältst du dich? Und deine Handlungen wiederum werden total beeinflusst von deinen Angewohnheiten. Deswegen sagen wir, du musst gute Angewohnheiten haben im Essen. Du kannst kein Fleisch zu dir nehmen. Du kannst keine Berauschung zu dir nehmen. Und du kannst deinen Geist nicht aufwühlen durch unzulässige Sexualität, die den Geist unglaublich aufwühlt. Und was noch? Kein Glücksspiel. Das bringt auch so ein Fieber in den Geist herein. Du musst deine also, um es deutlich zu machen, wenn du gespannte Aufmerksamkeit auf das spirituelle Thema lenken willst, ist es ganz und gar wichtig, dass du einen reinen Geist hast. Und damit du einen reinen Geist hast, ist es wichtig, dass du reine Tätigkeiten tust. Und damit du reine Tätigkeiten tun kannst, also handeln kannst, musst du reine Angewohnheiten haben. Um es noch einfacher zu machen, möchte ich das Pferd von hinten aufspannen oder wie sagt man, satteln, von hinten aufzäumen. Ja. Lass uns mal bei den Angewohnheiten anfangen. 4 regulierende Prinzipien, sehr wichtig. Früh aufstehen, sehr wichtig. Die Wahrheit sprechen und nicht Kompromisslügen zu machen, sehr wichtig. Damit du rein handeln kannst. Im Umgang mit anderen gütig bist und andere nicht verletzt, sondern erhebst. Diese Handlungen sind wiederum sehr wichtig, damit du einen reinen Geist hast, ein Geist, der nicht ständig aufgewühlt ist. Und dieser reine Geist ist die Voraussetzung dafür, dass du mit gespannter Aufmerksamkeit den Pfad Shrutekshita betreten kannst, das heißt durch die Ohren sehen kannst. Shruta heißt hören und Ikshita kommt von den Augen, der Wahrnehmung. Du siehst also oder nimmst wahr durch das Ohr. Das ist der Pfad des Krishna-Bewusstseins. Herzlich willkommen, Hare Krishna. So. Jetzt habe ich noch 2 Punkte. Kann ich ganz kurz nochmal hören von euch, was sind die 3 Eigenschaften, die Shukadev Goswami sagt, wie wir hören sollten? Kriegen wir die zusammen? Ja, bitte. Hören mit Vertrauen. Diese richtige Haltung, ja. Stetig hören. Und dann? Ja, ernsthaft. Zwar Sheshtitam heißt, es ist schon richtig ernsthaft, aber genauer noch mit einer eigenen Bemühung. Diese Bemühung wäre, dass wir mit gespannter Aufmerksamkeit hören, was wiederum nur möglich ist, wenn wir unsere Angewohnheiten, Handlungen und unseren Geist reinigen. Nicht? Gut. Schön. Danke für. Das finde ich gut, dass ihr mitgehört habt. Ja, am Anfang war das nicht so. Ihr hättet euch mal sehen sollen. Das war der Montagmorgen-Blues. Man sieht ja, wenn man hier vorne sitzt, sieht man euch viel deutlicher, als ihr euch seht. So. Durch dieses Hören geschieht etwas in unserer Psychologie, in unserem Herzen, könnt ihr sagen. Wir werden geläutert. Das Beispiel, was im Bhagavatam gegeben wird, ist der Monsunregen im Herbst. Bevor der Monsun einsetzt, ist in Indien alles verdorrt und auch schmutzig. Besonders die Teiche im Bengalen, das sind Orte, Badezimmer, Naturbadezimmer für die Leute. Und oft sieht man am Rande der Teiche ja auch die menschlichen Exkremente. Und dann gibt es die Enten da und die Enten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die haben ganz augenfällige Exkremente und es ist richtig schmutzig dort. Und die Teiche sind schlammig. Aber wenn der Monsun einsetzt, dann kommt eine unglaubliche Wassermenge, die dann nach und nach allen Schmutz wegspült. Die Erde wird richtig sauber gemacht. Und im Herbst sind dann die Teiche rein und klar und auch die Flüsse transparent. Nicht? So ist es auch mit dem Hören. Das ist das Beispiel, was das Bhagavatam gibt. Wenn ihr ständig hört über spirituelle Themen, wird euer Bewusstsein so reingemacht, dass es transparent wird und klar wird. Einmal gab es da eine interessante Auseinandersetzung mit Prabhupada. Es gab in Amerika eine Antisektenpropaganda gegen das Krishna-Bewusstsein. Die haben dem Krishna-Bewusstsein das Brainwashing vorgeworfen. Nicht? Brainwashing ist etwas, was in Korea die Amerikaner machten, wenn sie Geiseln nahmen und die also durch eine Propaganda umprogrammierten, sodass die entweder Bürger des amerikanischen Staates wurden oder sich auch einsetzten für die Interessen der amerikanischen Armee. Also ein gebrainwashter Vietcong, der ging wieder zu den Vietcong, arbeitete aber für die Amerikaner. Eine ganz, ganz, ganz böse Sache, nicht? Brainwashing. Da. Man hat wissenschaftlich festgestellt, dass es eigentlich nicht klappt für längere Zeit. Eine Umprogrammierung ist nicht möglich in dem Maße, in dem Sinne. Aber anyways, Brainwashing, das versteht man eigentlich in unserer heutigen Zeit etwas, wo man manipulativ in das Leben eines Menschen eindringt und ihn umpolt und ganz und gar umbaut. So, als Prabhupada hörte, wir würden diesen Vorwurf hörte, die Hare Krishna Bewegung betreibt Brainwashing, sagte er, ja, wir nehmen ein schmutziges Gehirn und spüren den ganzen Dreck raus, sodass es kristallklar ist und Krishna sich dort niederlässt. Das ist nun natürlich nicht eine besonders gute Predigerstrategie, das hat er für die Devotees gesagt, unter den Devotees. Nicht? Unser Vorgang ist Reinigung. Ich weiß noch damals in Bad Homburg, also Prabhupada war da sehr konsistent, in Homburg, Bad Homburg, hatten wir ein Programm gemacht und da sagten Leute, das Chanten, was ihr jetzt macht, ist ja Selbsthypnose. Ihr begebt euch in einen bestimmten hypnotischen Zustand. Und unter Hypnose, da nimmt man halt nur nicht mehr alles wahr. Nicht? Da ist man so hypnotisiert. So. Und Prabhupada sagte, nein, das ist verkehrt. Das ist nicht Hypnose, das ist Reinigung des Herzens, sagte er. Das ist ganz für einen spirituellen Menschen, ist das kein Problem zuzugeben, dass sein Herz gereinigt werden muss. Für einen Materialisten, der ja nur den Schmutz kennt und den Schmutz haben will, ist das Beste, was er hat. Aber mein Herz ist voll mit Anhaftung. Ich lebe das ganze Leben. Weil ich bin lustvoll. Das ist gut. Ich will das auch vergrößern. Ich trinke Red Bull jeden Morgen. 50 Schachteln oder 50 Cans. Die für den Materialisten, was für uns etwas ist, was man reinigen muss, die Materialisten kippen da was drauf, die wollen mehr. Maya, nicht? damit sie funktionieren können, damit sie leben können in der weiteren Welt. Also wir sind schon ganz schön auf der anderen Hälfte des Mondes. Nicht? Also wir haben schon ganz andere Werte. Nicht? Das ist manchen Devotis nicht immer so klar. Wir sind richtig Aussteiger aus dem materiellen Leben. Nicht? Das ist, darauf sind wir stolz, das ist gut so. Denn das materielle Leben ist, ich glaube, ich brauche euch nicht zu überzeugen, oder findet ihr es besonders wertvoll, das materielle Leben? Ach, manche von euch wissen nicht genau. Es gibt doch viele gute Sachen da. Ja? So, wenn ihr regelmäßig diese transzendentale Botschaft hört im Herzen, passiert etwas, dass man von den unerwünschten und den schädlichen Einflüssen frei werden kann und ein ruhiges, friedvolles Leben führt, wo man von der Agitation durch die materielle Energie befreit ist. Das ist die Idee. Ich lese euch den Text noch einmal vor aus dem Bhagavatam. O Herr, deine Geweihten können dich mittels echten Hörens durch die Ohren wahrnehmen, und so werden ihre Herzen geläutert, und du lässt dich dort nieder. Du bist deinen Geweihten so barmherzig, dass du dich in der bestimmten ewigen Gestalt der Transzendenz manifestierst, in der sie immer an dich denken. Das bedeutet, wenn du an Rama denkst, dann ist Rama in deinem Herzen. Wenn du an Nrisimhadev denkst, Nrisimhadev. Wenn du an Krishna denkst, lässt sich Krishna nieder in deinem Herzen. Aber das sollte man tun mit Vertrauen. Vertrauen öffnet das Herz, sodass man Krishna überhaupt erfahren kann. Jemand, der das Herz verschließt vor Krishna, der kann so viel hören, wie er will, aber das dringt nicht, es lässt er nicht rein in sich. Du solltest regelmäßig hören und eine Bemühung machen in deinem Leben. Diese Bemühung heißt, deine Angewohnheiten zu erheben, deine Handlung und so deinen Geist zu erheben, und dann kannst du mit gespannter Aufmerksamkeit hören. Dann bist du nicht abgelenkt und lässt es direkt in das Herz rein. Kavikarnapur gibt es ein sehr interessantes Beispiel über das Hören. Und zwar gibt es das Beispiel von Srivas, der ein Brahmane in einer Brahmanenfamilie geboren war, aber in der Jugend völlig aus dem Ruder ging. Er gab sich dem Alkohol Genuss hin, und er hatte ganz schlechte Angewohnheiten. Eines Nachts ist ihm dann eine goldene Persönlichkeit im Traum erschienen und hat gesagt, Srivas, du hast noch ein Jahr zu leben, dann wird dich der Tod ereilen. Überleg dir, wie du dieses Jahr gestaltest. Srivas wachte auf und veränderte seine Gewohnheiten schlagartig. Er konnte nicht mehr dem Alkoholgenuss frönen und auch nicht mehr den anderen ausschweifenden Tätigkeiten, die er so gerne machte. Er hörte hauptsächlich das Bhagavatam in diesem Jahr und chantete den Mantra. Nur an dem Tag, als sein Tod kam, also nach einem ganzen Jahr, ging er zu einer Vorlesung von Devananda Pandit über das Bhagavatam. Er dachte sich, ich werde meinen Körper in einer Bhagavatam-Vorlesung aufgeben. Dann ist mein Geist richtig ausgerichtet. In Indien findet ihr das sehr oft, dass Leute kommen und ihre sterbliche Hülle ablegen wollen bei einer spirituellen Tätigkeit. Mein Gastgeber letztes Jahr im Mahan Mandir, veranstaltet jedes Jahr eine Brajmandal-Umkreisung, wo 10.000 Leute teilnehmen. 10.000. Und viele davon sind alt und wollen das zu ihrer letzten Reise machen. Und da sterben ungefähr immer so 10 Leute im Staub von Vrindavan. Das hat Stil. Ne? Also das machen sie. Das ist ein, ja, das ist, ich weiß nicht, wie sich die Veranstalter der Parikrams dabei fühlen. Also das muss ja spannend, also man muss sich da ja besonders dann kümmern um die Sterbenden, und da muss man Leute haben, die sich eben auskennen, wie man eine Betreuung macht und wie man, dass die ein würdevolles Ende finden. Ne? Aber das ist, ich weiß nicht, wie, stell dir mal vor, wir würden ein Festival machen. Vielleicht wird im Alter wird das mal kommen, und dann kommen die Devotees hin, der alte Devotees, Stirken, die sie gerade da mit der Bahn noch hergetragen werden und wollen dann ihren Body aufgeben. Also das ist, ich glaube, in Europa wäre das nicht möglich, das zu machen, aber Indien ist Indien. Und Shivas Pandit war also genauso aufgelegt. Er wollte in einer Bhagavatam-Vorlesung. Da dachte er, wenn ich schon sterben muss, dann wenigstens am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und tatsächlich, als der Zeitpunkt kam, er hatte sich auf eine Art Veranda gesetzt, fiel er runter in einen Strohhaufen, zum Glück. Und da er war in Ekstase, weil er das Bhagavatam gehört dabei, gab er. Und da er Krishna sehr lieb geworden war durch dieses eine Jahr Marathon, wurde ihm ein Leben neu geschenkt, und er lebte seit dem Zeitpunkt weiter und wurde der berühmte Shrivas Pandit. Hare Krishna. Für diejenigen, die gerne ins Detail gehen, aber für manche wird es jetzt zu kompliziert, kein Problem, aber für die, es war der bedingte Anteil in Shrivas Pandit. Der ewige Anteil ist Narada Muni. Das sind also zwei. Ich sage das nur so, der Vollständigkeit halber, ist okay, wenn man es nicht versteht, kein Problem. So, wie kamen wir auf diesen Punkt? Ja, das ist das Beispiel, dass man mit gespannter Aufmerksamkeit hört. Prabhus, vergesst nicht, wenn ihr Matulis leben wollt, vergesst, dass ihr sterben müsst. Vergesst es einfach. Weil sonst habt ihr immer so einen Spielverderber in euch, nicht? Sonst denkt ihr vielleicht, das gibt alles keinen Sinn, was ihr macht. Also, wenn ihr matterliches Leben wollt, begebt euch in die Illusion, ihr seid hier für ewig. Dann kommt das nicht euch dazwischen. Aber wenn ihr spirituelles Leben wollt, dann erinnert euch, dass ihr nur für kurze Zeit hier seid. Und dass ihr die Zeit richtig nutzt, wie Shrivas Pandit. Dem ein Jahr, dem wurde gesagt, du hast noch ein Jahr. Und ja, du hast noch ein Jahr. Und dann hat er dieses Jahr natürlich richtig genutzt. Ne? Ein interessanter Punkt, ne? Wenn ihr spirituelles Leben wollt, erinnert euch, ihr seid nur für kurze Zeit hier, nutzt jede Minute davon, um euer spirituelles Leben richtig zu gestalten. Übrigens, bei der letzten, vor einiger Zeit hat Ramesh Baba mit diesen 10.000 Brajmandal-Leute, da kommen auch viele indische ISKCON-Devotees hin zu diesem Parikram, weil der völlig also der ist sehr korrekt, der ist nicht wie diese, es gibt ja manche Prediger, die immer Leute so rüberreißen wollen in ihre Richtung und diese Werbeleute, das ist ihm total fremd. Ne? Und deswegen kommen auch manche ISKCON-Leute damit. Und das vor 4 Jahren, stelle ich mal vor, ist eine Frau gestorben und wurde schon eine Bestattung, eine Feuerbestattung gegeben. Und sie lag da. Aber man dachte sich, die kam von Delhi, man sollte die Verwandten unbedingt informieren und warten, bis die Verwandten kommen und an der Bestattung teilnehmen und sich auch verabschieden können. So, Ramesh Baba wurde dann informiert, der chantet sehr viel Hare Krishna, der liest immer das, wenn er isst, dann wird ihm immer das Chaitanya Charitamrita vorgelesen und er machte dann einen großen Kirtan um diese Frau herum. Plötzlich, die Frau war schon mit den Tüchern und so voll, setzte sie sich wieder auf. Alle Leute dachten, huch, ein Geist. Boot, 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 schrien sie. Boot heißt Geist. Und stoben davon. Wie Stichlinge, in die der Hecht eingefallen war. Und sie nahm dann dieses Leichentuch von der Welt. Alle dachten, jetzt geht der absolute Horrorszene los. Nur sie lächelte einfach und sagte, mir geht's gut. Ich brauche nicht zu, ist noch nicht meine Zeit. Die war vorher klinisch tot. Das kann man ja irgendwie am Puls und also eine Arzt, sind ja Ärzte dabei. Wenn du mit 10.000 Leuten durch Vendamen gehst, musst du gute Ärzte haben. Da kann immer mal einer auf den Dorn treten oder sich verletzen oder so an der Elektrizität, die ja sehr improvisiert geht, sagen wir mal so. Und da kam dann der Arzt, kam dann. Hat alles gescheckt und ja, es läuft gut. Und die hat noch 4 Jahre gelebt. 4 Jahre. Das ist die Kraft des Kirtans. Sadhanandi haben die Ärzte auch gesagt, sie haben noch 2 Jahre. Aber ich glaube, wenn sie gut im Service und im Kirtan ist, dann wird sie ewig leben. Und auch selbst im physischen Dasein längere Zeit sein. Das ist das Beispiel von Srivas Pandit, ist da für uns gegeben worden. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. Abschließend wollte ich noch sagen, also vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Ich habe mich so wohl gefühlt auf dieser Tour. Auch in Jena habe ich mich so absolut ekstatisch gefühlt. Es war ein sehr nices Programm. Sehr familiär hatte ich den Eindruck. Also es war sehr persönlich. Entschuldigt bitte. Auch in Dresden hatte ich mich sehr wohl gefühlt. Das war ein sehr kleines Programm. Nicht so wie Jena. Das war ja brechend voll da. Und auch gestern. Was mir auffällt ist, es gibt Leute in eurer Congregation, das heißt in eurem Umkreis, in eurer Gemeinde, die sind sehr, sehr bemüht im spirituellen Leben. Das fällt mir, es wird sehr ernsthafte Seelen, die da wirklich in die Tiefe gehen wollen. Ich glaube, wenn wir ihnen als Tempel-Devotees diese Erfahrung geben, ist das ein ganz wichtiger Dienst, die sie brauchen, die diese Menschen auch brauchen, um ihr spirituelles Leben zu erhalten auf diesem Level. Sehr nice und ich bin auch sehr begeistert, kann auch sehen hier im Tempel, so eine schöne Atmosphäre und ich führe das zum Teil auch auf Satbuja Prabhus, sehr nice Service zu Rück und Pradyumna Prabhu und Vakadish und die anderen älteren Devotees. Sehr nice. Man merkt, das ist ein spiritueller Ort. Und ich möchte euch wirklich alles Gute wünschen und euch inspirieren, euren Service weiter so nice zu machen. Seid froh, dass ihr nicht in Berlin leben müsst. Die Stadt ist so kräftezehrend. Ja, und alles nice. Auch beim letzten Ratha Yatra. Ihr macht das aber öfters, Ratha Yatra. Jedes Jahr? Oder war das letzte? Das war das dritte Mal schon. Oh ja. Sehr, sehr gut. Und ich hörte, dass bald, dass im Sommer auch ein Festival in Cottbus ist. Also der Jens hatte mich angeschrieben und gefragt, ob ich irgendwie mithelfen kann, Nina Hagen auf das Festival zu schleppen. Und wir haben ihm dann gesagt, ist jemand von euch mit Jens in Kontakt? Du bist mit Jens in Kontakt. Du auch, ja. Ich hatte ihm gesagt, bei Nina ist es sehr schwierig, wenn man ihr das persönlich sagt. Sie vergisst das, also sie hat keine, in dem Sinne keine Planung. Sie ist aus dem Bauch heraus, ne, wirkt sie, und das muss man durch mit ihr Management machen, sonst wird das nie was. Und dafür hat sie das ja auch, das Management. Das sind sehr nette Leute, die achtet immer drauf, dass das sehr Leute sind, die schätzen und so weiter. Und vielleicht fragt ihr Jens, also mal, ob er schon die, da muss man in die Webpage reingehen und dann wird da bestimmt was angegeben sein von dem Management. Ich habe oft gemerkt mit diesen Stars, das läuft alles über das Management. Das geht nicht anders. Die können auch gar nicht anders. Ja. Also wenn ihr Nina Hagens Organisation mal kennenlernen würdet, Lebensorganisation, ich sage nicht mehr dazu, man soll nur gut über andere Menschen sprechen in ihrer Abwesenheit. Ich versuche mir etwas anzugewöhnen, nur Gutes hinter dem Rücken anderer zu sagen. Wenn was gibt, was besprochen wird, dann in Anwesenheit der Person, mit der Person. Das andere ist unethisch, wenn man etwas Schlechtes über jemanden sagt, in seiner Abwesenheit, hinter seinem Rücken. Das ist nicht gut. Nur Gutes hinter dem Rücken. Gut. Fein, dann würde ich vorschlagen, dass wir hier ein Ende finden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Zeitpunkt? Zu Dwarkadish
Prabhu? Ich habe eine kleine Frage.
Ja.
Also der erste Punkt war ja, dass man mit Vertrauen. Also ich stelle mir das so vor, dass ich halt, wie du gesagt hast, das Vertrauen von dem, was ich lese, dass es für mein eigenes Leben in Bezug hat, dass es umsetzbar ist. Und dann sind ja manchmal diese Hindernisse, dass ich zwar theoretisch verstehe, okay, das wäre jetzt richtig, so zu handeln, aber irgendwas hindert mich daran, das wirklich ins Herz, wie du gesagt hast, das Herz zu öffnen und das ins Herz reinzunehmen. Vielleicht könntest du was sagen, was man gegen diese Hindernisse machen kann, dass man das wirklich ins Herz aufnimmt und das umsetzen kann.
Ja. Diese drei Blockaden, von der Krishna spricht, die wir alle kennen. Befreit von Anhaftung, Angst und Ärger haben viele große Seelen in der Vergangenheit durch Wissen über mich reine Liebe zu mir erlangt. Also, die waren befreit von diesen Hindernissen, Anhaftung und auch Angst. Warum können wir uns nicht so öffnen für das Bhagavatam oder für überhaupt spirituelles Wissen? Ups, sorry. Weil das liegt daran, weil wir einfach diese Blockaden haben in uns, nicht? Wir sind selber an unsere eigene Vorstellung angehaftet und wir wollen das noch nicht aufgeben. Und es ist gut, wenn das alles rauskommt. Also dann ist man schneller drüber weg über die Erkältung. Ja. Und manchmal hat man auch schlichtweg einfach Angst. Was, wenn ich mich Krishna hingebe und Krishna geht nicht so auf mich ein? Was, wenn ich springe und er fängt mich nicht auf? Diese Angst, die wir manchmal haben, uns Krishna ganz hinzugeben, oder diese Vorbehalte sind was ganz Natürliches, weil wir sind noch nicht so gottesbewusst. Ne? Und natürlich, ich meine nicht, dass es das, also natürlich ist in meinem Vokabular nicht immer das Beste. Es ist aber einfach da. Man kann sich einfach Krishna nicht so hingeben, weil man einfach selber gewohnt ist, die Dinge in die Hand zu nehmen und auch anhaftet daran, also festklammert. Aus Anhaftung kommt immer Angst hervor. Wisst ihr das? Wenn du so, dass mir das genommen wird. Wenn du jetzt zum Beispiel total angehaftet wärst an dieses Gerät, Gopati, und ich würde jetzt so machen, dann würde eine unglaubliche Angst in dir anfangen. Keine Sorge. Ein Geburtstagsgeschenk, da kann man angehaftet sein. Da hat man Angst. Durch Anhaftung werden Ängste. Das ist der ganze Punkt, den Shukadev Goswami bei Parikshit Maharaj erreichen will. Der hat ja nur 7 Tage noch zu leben. Der ist ja in dem Tode. Das ist sicher, dass er sterben wird. Und Shukadev Goswami predigt so, und dass er sagt, in den letzten Augenblicken, wenn man stirbt, soll man frei von jeder Anhaftung sein, weil sonst hast du Angst. Nicht? Man kann dann nicht gehen. Bei der Sterbebegleitung, ich guck mal zu Sadanandi, ihr Vater ist gerade davon gegangen, sehr nicer Mensch, sehr nice, sehr, sehr gute, sehr hohe Wertschätzung für die Devotees gehabt und hat auch in den letzten Tagen nur immer die heiligen Namen gehört. Aber man merkt, wie schwer das ist, loszulassen, wenn man angehaftet ist. Und man muss dann helfen, durch eine spirituelle Begleitung, dass dieses Klammern aufhört und dass man einfach leicht gehen kann, ohne Ängste. So, weil wir diese materiellen Anhaftungen haben und Ängste haben, können wir uns Krishna leider noch nicht so hingeben. Und es nützt da auch nichts zu versuchen, sagen wir mal. Also was funktioniert, um diese Anhaftung aufzugeben, ist mehr und mehr über Krishna zu hören. Und dann wird durch das Hören und Lesen, wird in dir einfach eine andere Anhaftung entstehen, deine Anhaftung, die du für materielle Dinge hast, wird übertragen werden auf Krishna. Nicht? Und dann ist dir Krishna so wichtig, dass du dich zu Krishna angezogen fühlst. Das ist das Einzigartige in der Bhakti. Durch Zwang kannst du in der Bhakti nichts erreichen. Du kannst aber etwas erreichen, indem in deinem Herzen eine Anziehung entsteht. Ich möchte dir ein Beispiel geben einem Menschen namens Emerson. Emerson ist ein Schriftsteller, der lebte im Wald und hatte eine Kuh und einen Kalb und musste die Kuh und das Kalb natürlich abends immer in Sicherheit bringen, damit die Füchse oder anderen wilden Tiere, Hyänen, nicht der Kuh oder dem Kalb etwas antat. So eines Abends versuchte er, sein Kalb in den Stall zu bringen, aber das Kalb wollte nicht gehen. Es rammte seine vier Füße in die Erde und Emerson sagte, ist es in deinem Interesse, und schob dann mit seinem Neffen das Kalb so in den Stall, aber je mehr er schob, desto mehr ging die Füße rein in die Erde und schließlich kriegte er das nicht mehr voran. Nun, da war er hatte ein Dienstmädchen, die dem zugeschaut hatte und die sagte, ihr habt keine Ahnung. Das Dienstmädchen machte ein bisschen Milch warm ging der mit einer Milchschale hin, machte die Finger in die Milchschale und tat den Finger mit der Milch in den Mund oder in das Mäulchen des Kälbchens. Und dann ging es so, und das Kälbchen ging also dem Dienstmädchen nach in den Stall. Ne? Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man durch Gewalt nichts erreichen kann. Du musst durch Anziehung etwas erreichen. Du musst durch die weiche Kraft der Anziehung kannst du das Granit der eigenen Blockaden erweichen. Wie Wasser. Lao Tse schreibt darüber im Tao Te Ching, habe ich gestern gelesen. Also, da war ein Tao Te Ching und ich wollte mal sehen, was das ist. Und da sagte er, das Weiche kann das Harte zum Einstürzen bringen. Und sprach von dem Wasser, das den harten Granit so unterspült. Und, ne? So ist auch die Anziehung, die du zu Krishna empfindest und die du verstärkst, in der Lage, diese harten Blockaden, die wir empfinden, zu beseitigen. Und deswegen ist das Lesen so absolut wichtig. Also Prabhupada hat so oft Wert darauf gelegt. Er hat gesagt, ich habe die Bücher nicht geschrieben, damit ihr sie verteilt an andere. Sie sind für euch. So hat er zu seinen Schülern gesagt. Hoffentlich habe ich deine Frage beantwortet. Wenn nicht, gib mir eine zweite Chance, wenn ich nicht so erkältet bin. Ich würde sagen, hier haben wir ein gutes Ende gefunden. Nur für euch zur Planung. Mein Plan ist noch, ich muss jetzt noch meine E-Mail-Post fertig machen, sodass Sadanandi die dann mitnehmen kann und tippen kann. Und werde dann, ich denke, so in 1 bis 2 Stunden aufbrechen nach Berlin. Wir haben, glaube ich, einen Kassettenrekorder dabei.
Ja, habe ich mit. Ich habe noch eine Frage, wenn ich jetzt auf alles Materielle verzichten kann, bin ich dann frei von Anhaftung?
Ich würde es so sagen, du bist frei von materiellen Anhaftung, wenn du diese Eigenschaft, die wir alle haben, an etwas zu haften, an etwas wichtig zu nehmen, wenn du das auf Krishna richten kannst. Du musst diese Anhaftung, die du jetzt für materielle Dinge haben, die musst du nehmen und auf Krishna richten. Die Anhaftung zu töten, das wird nicht funktionieren. Das geht einfach nicht. In China gibt es das eine Kloster, wo die so unglaublich hart sind. Die essen nur ein Schälchen Hirsebrei und alle 14 Tage, dann geht's rund. Dann tun die Mädels vom Dorf einladen, die Mönche, dann trinken sie Reiswein und alles Mögliche, weil das geht nicht. Die explodieren sonst, die armen Mönche. Ist natürlich überhaupt kein Vorgang zur Selbsterkenntnis, sowas zu machen. Ich sage nicht, dass das gut ist. Ich sage, dass der Weg absolut nicht klappt. Ne? Du musst die Anhaftung, die du hast, übertragen. Wenn du sie töten kannst, du kannst sie nicht töten. Solange du lebst, wird Anhaftung in dir sein. Ich kenne manche, die Devotees, die wollen ihre Anhaftung so töten und dann sieht man immer, was sie so immer, so alle 14 Tage, boom, kommt es denn raus. Ne? Das ist nicht unser Weg, das hat nichts mit Bhakti zu tun. Du musst es auf Krishna richten und dann, also ich war so einer, ich hatte in der Jugend meine Anhaftung versucht total, ich hatte das falsch verstanden. Wie eigentlich die ganze Bewegung am Anfang. Also viele von uns haben das falsch verstanden und naja, dann haben wir irgendwann mal angefangen zu lesen in den Büchern. Wisst ihr, manchmal sagen manche meiner Gottbrüder sagen manchmal, ach, in der alten Zeit war alles so gut. Also ich bin der Meinung, es gab natürlich sehr schöne Momente und so weiter, aber Also wenn ich mich sehe in der alten Zeit, jung, dumm und zornig, das war ich. Und das ist eine sehr gefährliche Mischung. Also das ist absolut gefährlich. Also so gegen die Gesellschaft eingestellt. Nicht? Jung, dumm und zornig, da kannst du nicht weit kommen. Also zumindest ich war nicht kein guter Ansprechpartner in der alten Zeit. Gut. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna. Liebe.